unsere Referenten heute Abend. Dr. Stefan Baumann vom DFKI, das ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz aus Kaiserslautern. Stefan ist Leiter des Kompetenzzentrums Computational Culture und befasst sich mit Themen sozusagen auf der Schnittstelle zwischen Technologie und Kultur, Technologie und Soziologie. Und Stefan wird eine Art Tour de Force durch das ganze Thema Identität im Netz geben. Der zweite Sprecher direkt im Anschluss ist Ralf Benrath. Ralf Benrath ist Politologe in Bremen, Blogger bei netzpolitik.org. Und ich denke, Ralf wird eine eventuell etwas konträre Meinung vertreten zu dem, was Stefan erzählen wird. So dass ich hoffe, dass wir anschließend genug Material und Potenzial haben für eine engagierte Diskussion, dass wir beschwingt in den Endspurt des ersten Tages der Republika gehen können. Und dann würde ich sagen, Stefan, bitte ich dich um deinen Vortrag.
Ja, hallo. Nachname Baumann, Vorname Stefan, Alter 43, Familienstand verheiratet, Kinder 3, Beruf Informatiker, gefühlte Fitness, total platt schlapp, Aktivität, Vortrag bei der Republika, Zeit ca. 19.40 Uhr. Ja, also so viel zu meiner digitalen Identität, wie sie jetzt hier in diesem Kontext vielleicht für den einen oder anderen interessant war. Die erste Folie hier zeigt einen gähnenden Mann, der irgendwie total gelangweilt ist. Wir reden heute nicht über Videokunst und Nam June Paik, aber der Spruch gefällt mir eigentlich ganz gut. Rückspulknopf im echten Leben, Fehlanzeige. Rückspulknopf im digitalen Leben. Ja und nein. Ja, Wayback Machine, archive.org, haben wir heute Mittag schon ein bisschen drüber gesprochen, gibt es den Rückspulknopf. Andererseits, für normale Menschen ist es oftmals nicht so klar, was da draußen ist. Das ist da draußen. Das heißt, Identität im Netz ist ein bisschen anders wie im realen Leben. Vielleicht mal zum Innehalten ein kurzer Status quo. Das Thema ist echt so riesig, dass es einem total platt macht. Kleine Porträtfotos geben uns immerhin noch das Gefühl für eine echte Identität. Ein junger Mann hier hat es mal über 8 Jahre durchgezogen, täglich einen kleinen Schnappschuss zu machen. Das ging natürlich schon durch alle Blogs. Andere Geschichten, die sich ein wenig mehr damit befasst haben, wie digital und reale Porträts aussehen können, wenn man massiv Einfluss auf sein digitales Abbild nimmt, wurden von Robbie Cooper dokumentiert. Die Bilder gingen auch durchs Netz, die Bilder haben es auch bis in Ausstellungen geschafft. Und ich finde die eigentlich schon sehr vielsagend und beeindruckend. Okay, irgendwie ist auch das Thema mainstreamig geworden. Das heißt, Gazetten in den Cafeten der Mensa an der Uni befassen sich damit. Die üblichen Printmagazine haben erkannt, dass Ego-Pimping ein Thema ist. In der Blogosphäre gibt es ein bisschen detailliertere Maßnahmen, wie man vielleicht doch einen Google-Job bekommt durch ein entsprechendes Profil auf der Homepage. Andere haben sich auch den etwas kritischeren Themen angenommen, wie Identitätsdiebstahl. Fred Cavazza hat eigentlich mal eine ganz schöne Map gemacht, wo man mal gucken kann, inwieweit man seine digitale Identität im Griff hat. Wer hat seine digitale Identität im Griff? Eine, super, der kommt später aufs Panel. Wer verwendet Services dieser Art? Alle Hände hoch, mein Gott, es ist Republika. Ja, was das Bild zeigt im Digitalen, zersplittern wir in diverse Facetten und werden Web 2.0-seitig recht gut bedient. Die Services sind unterwegs, wo wir uns ausleben können. Das Zersplittern müssen wir noch in Kauf nehmen. Es geht aber auch ganz zentralisiert. 2006 Dandelive, eine Plattform, wo man sein komplettes Leben mal einfach explizit runtercoden kann und sich auch an anderen Identitäten erfreuen darf. Loopster setzt auf das Verbinden von verschiedenen Social Networks, in denen man unterwegs ist. Mein erstes Network war Friendster. Das war auf ungefähr 2 Wochen attraktiv. Das nächste war OpenBC. Jetzt Xing. Das war ungefähr 3 Monate attraktiv. Mittlerweile drücke ich im Affekt den Accept-Button oder auch nicht. Loopster habe ich gar nicht mehr ausprobiert. Man merkt vielleicht, dass ich meinetwegen aufgrund meines Alters schon ein wenig zugedröhnt bin von den ganzen Facetten. Dann einen Schritt weiter gibt es auch Menschen, die bereits an den Cyber-Twins basteln, was dann ja für mich was wäre. Die können dann ja für mich die ganze Zeit unterwegs sein in all den Plattformen. Eventuell kann ich mir dann auch irgendwann meinen eigenen Androiden leisten. Was auch spannend ist, sind dann natürlich digital-analoge Mixturen, die da ja vielleicht noch vor der Tür stehen. Soviel zum Stand, zum Status quo aus meiner Sicht. Was macht denn die Forschung in dem Thema? Ja, die ist auch schon lange unterwegs. Im Bereich der Human- und Geisteswissenschaften hat sich Sherry Turkle damit auseinandergesetzt, also so Sachen. In den 84er ging es eher noch um diese sehr intime Beziehung, ich und mein Computer, kein Netz, ein Objekt und ich, was macht das mit mir? 10 Jahre später hat sie dann Multi-User-Dunkins untersucht. Warum haben Studenten an Highschools Spaß daran, Gender-Swapping zu betreiben und was auch immer? 2 lesenswerte Geschichten. Ein aktuelleres Buch, eine Textsammlung, Internet und Persönlichkeit, beleuchtet das Ganze aus der Sicht von Psychologen. Und Jan hat ja heute Morgen schon Keynote gehabt und hat in seinem Weblog-Buch das Thema ID-Management auch beleuchtet. Auch die Informatik und KI war nicht untätig. Dort heißt das Thema nur anders, nämlich User Model. Man möchte ein Modell des Anwenders haben, um Systeme zu bauen, die sich besser auf ihn adaptieren. Das ist die Antriebsfeder. Elaine Rich hat damit angefangen, 1979, hat sie ein Recommendation-System gebaut, wo sie User-Modelle erhoben hat. Dann 10 Jahre später war das Thema sprachverarbeitende Systeme sehr en vogue. Auch da arbeitete man mit User-Models. Und so weiter bis zum heutigen Tage. Die neueren Themen gehen dann schon eher in Richtung, wie wir sie heute verstehen. Also wir sehen bei Copsa Privacy ist ein Thema. Ubiquitous User Modeling, also was ist denn eigentlich im nächsten Schritt, wenn wir hier nicht mehr an einem Laptop sitzen, sondern mit unserem Handy in der Fußgängerzone unterwegs sind, zwischen Bluetooth-Beacons, zwischen RFID-Chips, die in die Pflastersteine eingelassen sind. Also was passiert denn dann noch? Von Chini gibt es eine Arbeit, den ID Angel, das ist ein kleines Tool, das läuft durch das Web und wenn es feststellt, dass Leute zu viel private Informationen auf ihren Webseiten haben und man hier mit Identitätsdiebstahl zu rechnen hat, dann alarmiert dieses Tool die User. Das ist in den Staaten ein Thema, weil es dort tatsächlich Leute gibt, die ihre Social Security Number öffentlich gemacht haben und von daher hat sich hier auch die Wissenschaft um praktische Hilfen gekümmert. So ein User-Model, wie es aus dem Bereich KI kommt, das sieht dann so aus und dann verliert es plötzlich seinen akademischen Schrecken, weil das kennen wir ja alle. Also demografische Daten, Kontaktinformationen, dann Dinge, die aus der Psychologie kommen, wie so ein Fünf-Faktoren-Modell, wo es um die Persönlichkeit geht. Dann, was hier so ein bisschen gehighlightet ist, was ich anfangs erwähnte, mein körperlicher Zustand super schlapp, mental schon ein bisschen Adrenalin in den Adern, weil Republika, Uplogger, Gatekeeper und man muss sprechen, ist auch für mich spannend. Wie man sieht, so sehen User-Modelle heute aus und damit kann man natürlich einiges tun, in welche Richtung auch immer. Ich hatte jetzt so ein bisschen getrennt, die Geisteswissenschaften, die Informatiker. Natürlich gibt es auch Arbeiten, die genau an der Schnittstelle arbeiten. Da wird es super spannend. Wer Lust hat im Nachgang, also die Folien werden sicher online gestellt bei mir oder Republika. Dann kann man sich mal mit Dana Boyd auseinandersetzen, die in ihrer Master Thesis einfach schon geguckt hat, wie ist das? Wie verhandeln wir im echten Leben unsere Identität in sozialen Interaktionen? Wenn wir uns da unten treffen und vorstellen, wie läuft sowas im Digitalen ab, wo so ein Kontext fehlt, wo das Bier nicht auf dem Tisch steht, wo unklar ist, wie die Ortszeit in Amerika und hier ist und so weiter. Sie arbeitet jetzt an der Promotion und hat jetzt nochmal bei einem Vortrag auf der ITEC das eigentlich nochmal sehr schön in ihrem in einem Posting in dem Many-to-Many-Blog zusammengefasst. Digital bedeutet Persistenz, Suchbarkeit, Replizierbarkeit und dass man ein unsichtbares Publikum adressiert. Das sind so Geschichten, die man im Hinterkopf haben muss und die dann auch gewisse Dinge ausprägen. Was ich sagte zu dem Thema Ubiquitous, mobile Profile, Identitäten im Realkontext, auch jetzt maschinell erfassen, sind Leute am MIT Media Lab dabei. Da gibt es eine eigene Gruppe, die das unter dem Keyword Reality Mining betreibt. Da guckt man, wie kann man anhand von Handy-Nutzungsdaten herleiten, wie gewisse soziale Netzstrukturen funktionieren. Wie ist das mit den Pendlern, die in den Zügen sitzen? Was passiert, wenn die Studenten mit ihren Handys in die Mensa gehen? Das sind so aktuelle Arbeiten. So, so viel zu dem Thema Identität im Netz. Identity 2.0, jetzt ein konkreteres Thema. Ich sagte ja, wir haben uns alle zersplittert. Und jetzt besteht eventuell so ein bisschen der Bedarf, doch bequemer unterwegs zu sein. Eine zentrale Identität, meinetwegen eine URL, die URL vom Blog, dahinter verschiedene Persona, verschiedene Rollen mit Eigenarten. Eine Lösung könnte OpenID sein. Das Thema wird in Amerika massiv vorangetrieben. Hier haben wir hübsche, dicke Zahlen aus dem Blog von Scott Kveten, der hinter Janrain steht. AOL WordPress sind dabei und dank AOL gab es jetzt auch dann einen Boost um 63 Millionen neue, prinzipiell OpenID-enabled User. Auch hier hübsche Zahlen, was Websites angeht, die bereits OpenID-enabled sind. Ganz praktisch bieten auch die Firmen, die dahinter stehen, Open-Source-Libraries an, in Python, PHP, um eigene Provider aufzusetzen, um seine Site zu enablen. Natürlich steht da auch kommerzielles Interesse dahinter, wenn man einen professionellen Provider betreibt mit verschiedenen neuen Features, will man daraus sicher auch kommerziellen Nutzen ziehen. Hier ist noch die Frage, wie sich das einpendeln wird, wie viele Provider, wie viele Consumer, was wird man da sehen? Die Idee ist natürlich, wenn man eine zentrale Identität hat, eine URL, meinetwegen auf dem Blog gemappt, dann sind im Bereich Social Networks ganz andere Dinge vorstellbar. Ich mache ein Single Sign-On, ich fliege über meine Lieblingsblogs, ich kommente unter einer Identität und so weiter. Gut. Deutschland, das Thema ist ja auch angekommen seit ein, zwei Monaten. Es gibt einen OpenID-Blog Germany. Da sieht man auch gleich, dass schon Reflexe hier eingetreten sind. Es gibt auch eine OpenID-Nein-Danke-Site. Es gibt ein OpenID-Directory, wo Sites gelistet sind, die in Deutschland OpenID-enabled sind. Und es gibt auch die ersten professionellen Provider für OpenID in Deutschland. Eine zweite Facette, die wir uns auch klar machen müssen, wir haben einerseits unser Identitätsprofil, aber andererseits geht es ja auch noch um was ganz anderes. Es geht darum, wie viele Sekunden verbringe ich denn in Twitter und wie viele Millisekunden in Loopster und wie viele Minuten in meinem Blog und ist das alles monetarisierbar oder nicht? Es gibt mittlerweile eine Markup-Language für sogenanntes Attention Profiling. Wo bin ich wie lange unterwegs? Ich denke, das ist ein spannendes Thema, gerade in Kombination mit Identitätsbeschreibungen. Ich habe zum Beispiel bei mir ein Tool installiert, das ist Slive, wo man so ein Tracking machen kann, weil ich es eigentlich ganz praktisch finde, immer mal so einen ethnografischen Ansatz zu wählen. Das heißt, ich selbst bin User und nicht objektiver Beobachter. Und da bilden sich solche Patterns aus, die kann man hier sehen. Ich lese Blogs im Safari, das heißt hier mit dem RSS-Reader sieht man hier unten einen Bubble, da habe ich mir meine tägliche Dosis abgeholt. Und ansonsten swap ich hin und her zwischen Mail und Browsen. Ist das Wissenschaft heute? Anscheinend schon. Manchmal schreibe ich auch noch ein Word-Dokument. Das ist dann ein Antrag oder ein Abschlussbericht oder eine Ausschreibung für eine Diplomarbeit. Damit gehen wir jetzt in die Werbepause. Völlig schamlos. Drei Projekte, die bei uns laufen, die aber aus meiner Sicht Relevanz haben. Bluetuner ist ein Ansatz, wo man mit einem Bluetooth-fähigen Handy seine Musikpräferenzen, also welche MP3s habe ich auf dem Handy, habe ich eventuell ein Last.fm-Profile mit meinem Musikgeschmack, also wo man diese Facette der eigenen Identität, die sich über Musik definiert, portabel mit sich herumträgt und dann im Nahfeld gucken kann über Bluetooth, sind hier Personen in der Umgebung, die meinen Musikgeschmack teilen, könnten die für mich interessant sein. Möchte ich eventuell mit diesen MP3s tauschen, die Creative Commons lizenziert sind. Natürlich ist das Thema spannend, weil wir reden hier über echtes Leben, Ad-Hoc-Netze und keinen zentralen Provider. Ein anderes Projekt, wo ein Kollege von mir, der Martin, mit OpenID mal Erfahrungen sammeln will, ist eine typische Web 2.0-Plattform, wo es um Open Content und Metadata Sharing geht, die OpenID enabled sein wird, was uns hoffentlich dann mal so einen ersten Erfahrungsschatz gibt, wie sich das Thema entwickelt. Eine Geschichte, die natürlich hier zu dem Thema heute passt, ist, dass wir jetzt eine Diplomarbeit am Laufen haben, wo es darum geht, ein persönliches ID-Mining zu betreiben. Was soll das sein? Man muss sich vorstellen wie ein Lego-Baukasten. Wir sind Informatiker, wir haben hier den Mashup-Talk gehabt, man konnte lernen, wie man Pipes baut. Das heißt, es gibt mittlerweile viel Open-Source-Software, die sehr leistungsfähig ist und wir wollen in der Diplomarbeit dieses so kombinieren, dass man mal schauen kann, wie denn Anführungszeichen Stefan Baumann mit PH derzeit schon im Web repräsentiert ist. Das heißt, Freitexte aus Webseiten untersuchen mit einem Tool für natürlich-sprachliche Textanalyse, statistisches Textmining betreiben, dann mittels Ponyfish kann man von Nicht-RSS-Inhalten Bausteine herausziehen, automatisiert. Man kann natürlich RSS-Aggregation betreiben, das heißt, mein Flickr, mein YouTube, mein Last.fm läuft da direkt rein. Man gibt es dann in Frameworks für das maschinelle Lernen, um Zusammenhänge festzustellen. Man könnte auch noch das Intention-Tracking drüber gießen und am Schluss vielleicht sogar Schlüsse ziehen über zeitlich-räumliche Abhängigkeiten. Wie weit wir hiermit kommen, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, es wird schon recht beeindruckend. In Pipes sieht es dann so aus. Also hier hat der Tobias schon mal ein paar RSS-Feeds von mir aggregiert. Die klickt man sich dort einfach zusammen, interaktiv, grafisches Programmieren, also keine Programmierarbeit. Die Boxes sind einzelne RSS-Feeds. Die Strippen sind dazu da, die Daten weiterzuleiten, zu bündeln und dann kann man noch Filter setzen. Damit kann man schon ein Listing derart erzeugen, wo man sieht, was der Herr Baumann gerade für Musik hört, was er schon wieder über Gott und die Welt postet, was er für Wissenschaft betreibt und so weiter. Und das ist nur der Anfang. Wenn man mehr wissen will, dann fragt man Tobias, der ist nämlich hier, den habe ich getreten, dass er zur Republika kommt. Er wird das Tool entwickeln auf Basis von Ruby on Rails. Zeitraum April bis September und dann wären wir froh, wenn das massiv benutzt wird, um so eine, ja, um sich einfach mal bewusst zu machen, wie denn so der persönliche Status draußen ist. Ich hatte anfangs gefragt, wer glaubt, dass er seine digitale Identität im Griff hat. Es war einer. Eventuell kann man nach Benutzung des Tools das nochmal überprüfen. Ja, damit bin ich durch und Ralf macht direkt weiter mit Start und ähnlich wichtigen Themen.
Hallo, 1, 2. Hallo.
Eins, zwei. Ah, jetzt hört ihr mich. Es gibt bestimmt Fragen zu dem Vortrag von Stefan. Ich würde vorschlagen, ihr wartet noch damit. Wir hören jetzt Ralf und anschließend steigen wir direkt in die Diskussion ein. Und hier sind wir auch schon soweit. Ich dachte, die Umbaupause würde länger dauern. Ha. So, viel Spaß.
Okay, kann man mich hören? Danke. Was Andreas vorhin vergessen hat zu sagen, ist, ich bin an der Uni Bremen, das hat er erwähnt. Ich mache aber da vor allem Forschung zu Datenschutz im Internet. Und das ist sozusagen auch der Teil, den ich hier versuchen will beizutragen. Ob das im Widerspruch zu dem steht, was Stefan gesagt hat, muss er mir dann sagen oder könnt ihr vielleicht nachher noch beantworten. Und dazu werde ich ein bisschen ausholen, dass der Workshop vorhin zu Anonymität im Netz war zwar total überlaufen, das scheint also doch großes Interesse dazu geben, aber ich erlebe immer wieder, gerade beim Thema Identity 2.0, dass da irgendwie so die Grundlagen oft nicht vorhanden sind. Wieso ist Datenschutz eigentlich wichtig, wo kommt das überhaupt her und so weiter. Ich werde sozusagen vom Anfang des Datenschutzes vor über 100 Jahren versuchen, den Bogen zu schlagen zu Identity 2.0 und was eigentlich der Staat damit zu tun hat. Ich bin Politologe, ich muss immer vom Staat reden am Ende. Also, Privatheit, sozusagen mindestens die amerikanische rechtliche Tradition von dem Recht auf Privatheit, auf Privatsphäre, auf Privacy, es klingt auf Englisch mal besser, Privacy, wurde gegründet in einem Artikel 1890 im Harvard Law Journal von zwei Juristen, Samuel Warren und Louis Brandeis. Die haben da gesagt, das Recht auf Privatheit ist das Recht, allein gelassen zu werden. The right to be let alone. Und das hat eine total interessante Geschichte, weil der Hintergrund, warum die beiden angefangen haben, das Ding zu schreiben, diesen Artikel damals, war neue Technologien. Im Prinzip ein ganz, ganz früher, quasi antiker Vorläufer von Handy, Fotos und Flickr. Was war damals los, 1890 oder kurz vorher? Kodak hatte mobile Handkameras zum ersten Mal auf den Markt gebracht. Vorher waren Kameras immer so riesengroß, man musste so ein Tuch über sich werfen, kennt ihr alles aus den alten Filmen. Ne? Plötzlich gab es dieses kleine Ding, auch mit relativ leistungsstarken Objektiven, und die Leute konnten das so mit sich rumtragen und schnell mal knipsen. So, das führte dazu, dass ein paar pfiffige Journalisten, sozusagen die Paparazzi des 19. Jahrhunderts, von der Hochzeit von dem besagten Co-Autor dieses Artikels, Samuel Warren, von der Hochzeit seiner Tochter Fotos schossen und die dann in irgendwelchen Zeitungen in Boston erschienen. Also das waren angesehene Leute, sozusagen gehörten zur funktionalen Elite in Boston damals. Die fanden das dann gar nicht gut. Und das sozusagen das, was wir heute auch wieder sehen. Ne? Handykamera und das Zeug dann nicht in die Zeitung tun, sondern irgendwie bei Flickr oder sonst wo posten. Daher kommt diese Diskussion überhaupt her. Ich muss mal kurz blättern. Die Grundidee sozusagen, warum Privatheit, Privatsphäre, Privacy überhaupt wichtig ist, ist, dass man, wenn man sich nicht beobachtet fühlt oder zumindest nicht ständig das Gefühl hat, man wird beobachtet, dass man nur dann wirklich autonom handeln und entscheiden kann, sozusagen ein echter Mensch ist. Das heißt nicht, dass ich irgendwie auf der Straße natürlich nicht beobachtet werde von anderen Leuten, die auch auf der Straße rumlaufen oder so, sondern es geht vor allem um Leute, die mich beobachten, die in einer Machtposition mir gegenüberstehen. Mein Boss, irgendwelche Staatsanwälte, sonst wer. Kennt den hier jemand? Jeremy Bentham hat vor ein paar hundert Jahren das Panoptikon mal entworfen, das ist sozusagen das Paradigma dafür. Ein Modell für ein Gefängnis, wo die Gefängniszellen kreisförmig um so einen Innenhof oder sowas angeordnet sind und vom Innenhof in sämtliche Zellen reingeguckt werden kann. In der Mitte ist so ein Turm, da steht dann der Gefängniswärter oder mehrere. Und die können aber, weil das so ein paar Blenden, Spiegelsysteme und sowas hat, können von den Gefangenen wiederum nicht gesehen werden, können aber die ganze Zeit die Gefangenen beobachten. Der Effekt ist, dass die Gefangenen nicht wissen, werde ich jetzt gerade in diesem Moment beobachtet oder nicht. Und verhalten sie sozusagen die ganze Zeit so, als würden sie beobachtet werden. So zumindest die Annahme. Es ist, soweit ich weiß, nie gebaut worden. Aber er hat sogar gesagt, das ist ein schönes Instrument sozusagen, um Kontrolle und Disziplin auch technologisch umzusetzen. Das geht nicht nur für Gefängnisse, es geht auch für Krankenhäuser, Schulen und ähnliche Einrichtungen. Und das ist sozusagen die Grundidee von Überwachung, ist eben Kontrolle. Ne? So, wie hat sich das verändert mit Aufkommen der Computer? Nehmen wir mal ein Beispiel aus wieder von der Straße. Ich laufe eine Straße runter und andere Leute sehen mich. Na, Sie können mich beobachten. Kein Problem, ich laufe an Ihnen vorbei, wenn ich mich nicht super auffällig benehme oder Sie anremple oder sonst was mache oder mein Hund Sie ins Bein beißt, dann werden Sie mich direkt wieder vergessen. Wenn ich jetzt irgendwo eine Kamera an die Straße hänge, die mich beobachtet, ist es im Prinzip das Gleiche, sofern das noch nicht gespeichert wird. Vielleicht sitzt da irgendjemand am anderen Ende der Kameraleitung und beobachtet mich auf dem Monitor. Wenn nichts Großes passiert, hat er mich direkt wieder vergessen. Der Unterschied ist hier aber schon, dass ich ihn nicht sehe, sondern nur er mich. Ne? Wenn die Kamera jetzt die Sachen aufzeichnet, wird plötzlich die Tatsache, dass ich da irgendwo über die Straße gelaufen bin, über Raum und Zeit mobil. Es kann in einer Woche oder in einem Jahr wieder angeguckt werden, es kann auch ganz woanders wieder angeguckt werden. Interessanter wird es natürlich dann, wenn die Kamera einen automatischen Abgleich hat mit irgendeiner Gesichterdatenbank und irgendwelche Gesichtsscan-Spielchen eingebaut hat und so. Dann kann sie das auch noch zusätzlich abgleichen mit irgendeiner Datenbank von Leuten, die vielleicht in einer Fahndungsliste stehen oder irgendwelche anderen, aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwo drin stehen, No-Fly-Listen und sowas. Inzwischen geht die Entwicklung dahin, dass eine Kamera, also dass diese Kamerasysteme in England ist man da relativ weit, sozusagen nicht gucken, steht der Mensch irgendwo in einer Datenbank und wird gesucht oder sowas, sondern wie benimmt er sich? Hält er oft an? Guckt er sich komisch um oder so? Benimmt er sich irgendwie komisch? Und das automatisch sozusagen umsetzen in die Entscheidung, der ist auffällig oder der ist normal. So, und das Ganze wird natürlich dann interessant, wenn man, wie gesagt, nicht nur Videobilder hat von irgendeiner Straße, sondern wenn man die zusammenführen kann mit Datenbanken über Leute. Ne? Also Surveillance wird dann sozusagen zu Datavalience, ein schöner Begriff, den Roger Clark mal geprägt hat. Ganz kurz, also personenbezogene Daten, so in Richtung, was ist eigentlich Datenschutz, was wird da geschützt? Personenbezogene Daten sind irgendwie ganz stumpf, mein Name, meine Adresse, mein Alter, mein, was weiß ich, mein Geschlecht und natürlich mein Blog, meine OpenID, UI und so Geschichten, also Sachen, die relativ fest zu mir gehören, die sich nicht unbedingt ändern. Dann gibt es Transaktionsdaten. Das gab es früher auch schon. Das ist, wenn ich irgendwo beim Otto-Versand mir ein T-Shirt bestelle oder irgendwas anderes, fallen einfach Transaktionsdaten an. Oder wenn ich gehe in den Laden und bezahle mit meiner EC-Karte, dann wissen die Leute halt hinterher aus dem Laden, dass ich derjenige bin, dass ich so und so viel Geld bezahlt habe, dass ich diesen Gegenstand gekauft habe und auch noch wann das war. Noch relativ harmlos, aber ist eben schon ein Unterschied, ob man mit Cash zahlt oder mit so einer Karte. Verhaltensdaten fallen jetzt interessanterweise halt im Netz an. Das sind die Daten, bevor ich eine Transaktion mache, bevor ich mich entscheide, ich kaufe irgendwas, was da alles so an Clickstream halt aufläuft. Ne? Wie oft bleibe ich auf einer Seite, wie lange bleibe ich auf einer Seite, klicke ich auf irgendwelche Werbebanner, von wo nach wo surfe ich und so weiter. Wie lange lese ich Blogposts, bevor ich irgendwie wieder woanders hinklicke? Also sozusagen das ganze Verhalten, bevor irgendwelche Transaktionen auftauchen. Und bei Web 2.0 haben wir jetzt sozusagen die Beziehungsdaten noch oben drauf. Ne? Wer sind meine Freunde? Wer steht bei mir in der Blogroll? Wer sind meine Xing-Kontakte oder StudiVZ, Gruschler oder so? Das uralte Modell dafür, was natürlich heute auch immer noch gibt, ist E-Mail. Ne? Wem schreibe ich E-Mails? Da lässt sich ja sehr schnell, sehr einfach ein ganzes Beziehungsgefloss ablesen. Und die spannende Frage bei diesen ganzen Daten ist eben, wer kriegt das alles zu sehen? Und was kann er damit machen? Also wenn man die alle hat und auch noch alle zusammen in eine große Datenbank reinschmeißt, das, ich meine, bastelt ja gerade dran, ne? Dann kriegt man ein relativ umfassendes Profil einer Person. Ne? Sozusagen deren Identität, wenn man das mal so nennen will. Und Profil führt dann gleich zum Thema Profiling, ne? Und das wird dann sozusagen bewertet, wird abgemischt mit Aggregatdaten von ganz vielen anderen Usern oder Kunden oder Opfern und ermöglicht dann wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidungen. Ne? Im Endeffekt geht es wieder um Entscheidungen. Das kann bei Customer Relationship Management heißen, lasse ich den mal 10 Minuten länger in einer Warteschleife im Callcenter hängen, weil der immer seine Rechnungen zu spät bezahlt oder so. Das kann auch heißen, dass ich höhere Kreditzinsen zahlen muss, wenn ich einen Verbraucherkredit aufnehme, weil ich irgendwie 5 verschiedene Banken angefragt habe und darüber Schufa-Anfragen habe machen lassen. so Geschichten. Das kann natürlich auch heißen, welche Werbung ich kriege. So, aber das, genau die gleichen Dinger werden natürlich benutzt bei Sachen wie War on Terror, innere Sicherheit, ne? Also ob ich auf einer No-Fly-Liste lande oder ähnliche Geschichten, ne? Die Grundlage ist immer, ich habe eine Masse von Daten über eine Person, gleiche das mit anderen Daten ab, schmeiße bestimmte Wahrscheinlichkeitserwägungen drauf und dann kommen die sozusagen die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Also aus Überwachen und Strafen nach Foucault wird dann Überwachen und Sortieren. Und weil das sozusagen heute zwar technisch für viel mehr Leute verfügbar ist, aber schon in den 60ern, als die Großrechner so aufkamen und sich durchsetzten, einigen Leuten Gedanken gemacht hat, wurde damals die Idee von Datenschutz entwickelt. Später dann das Recht auf informationelle Selbstbestimmung daraus hergeleitet. Das hat in Deutschland Verfassungsrang seit 83. Und die Idee von informationeller Selbstbestimmung ist eben, ich soll im Prinzip bestimmen müssen, wer meine Daten kriegt und was er damit macht. So, was hat das alles mit Web 2.0 zu tun? In Web 1.0 sah das noch so aus. Kennt ihr vielleicht noch? 93 war das. Wer war damals schon auf der Welt oder im Netz? Peter Steiner damals im New Yorker, On the Internet Nobody Knows You're a Dog, ganz berühmter Cartoon. Das war sozusagen die Idee von Web 1.0. Ne? Das im Prinzip alles eine bunte, aufgehübschte Version von einem FTP oder einem Gopher oder so. Man verlinkt Dokumente, aber wer die anguckt, ist erstmal anonym. Web 2.0 ist sozusagen dann das Verlinken von Personen und das kann natürlich zu ein paar Problemen führen. Die Frage ist natürlich, was wird dann Web 3.0? Entweder die Ausweispflicht für alle im Netz oder keine Möglichkeit mehr, sich bedeutsam zu äußern. Oder geht Äußern auch noch anonym in Web 3.0? So, Reputationsmanagement hatten wir schon ein paar Mal angesprochen. Kann ich vielleicht mal kurz überspringen aus Gründen der Zeit. Interessant finde ich, dass es inzwischen offenbar Geschäftsmodelle gibt, dass Firmen sich Gedanken machen, manche Leute finden das nicht so toll, wenn zu viele Informationen über sie im Netz verfügbar sind oder vielleicht Informationen, die sie nicht gut finden. Egal, ob sie selber mal reingestellt haben oder das andere vielleicht gemacht haben. Und dann kann man sich so eine Firma mieten, da zahlt man irgendwie eine monatliche Gebühr oder sowas, kriegt dann einmal im Monat so ein Dossier zugeschickt, was die so alles bei Google, Flickr, was weiß ich, oder dann demnächst bei eurem Tool gefunden haben. Und wenn man dann irgendwelche Sachen darunter findet, die man nicht so cool findet, weil man sich vielleicht demnächst mal irgendwo bewerben will oder sowas, dann zahlt man denen noch ein bisschen mehr Geld und die schicken dann ihre Anwälte los. Ne? So, mach das weg. Zum Thema Reputation, immer wieder interessante Frage, Mashups und APIs und sowas hatten wir ja gerade schon als Thema. Macht das Sinn, das irgendwie zu transferieren? Also macht es Sinn, meinen Slashdot-Karma irgendwie für eBay zu verwenden? Ups, das ist ja interessant, der springt auch vorwärts, weil ich nur hier drauf tippe, auf den, nicht auf die Tastatur, na gut. Oder na, so andere, mein Technorati-Rank, kann ich den irgendwie für Bewertungen bei Amazon oder sowas verwenden. Macht nicht so viel Sinn. Ne? Also mein Banker wird auch nicht überzeugt, mir einen größeren Kreditrahmen zuzugestehen, bloß weil ich irgendwie ein cooles Ansehen in der Blogger-Community habe. Das ist aber ganz gut so. Das ist nicht mal unbedingt doof. Das hat nämlich als Grundlage, dass Gesellschaften einfach funktional differenziert sind und dass man in verschiedenen Kontexten eben verschiedene Rollen spielt. Wurde ja auch vorhin schon mehrfach angesprochen. Das Thema ist auch nicht neu in Gesellschaftswissenschaften. Georg Simmel hat vor ziemlich genau 100 Jahren, also der Mitbegründer der deutschen Soziologie, vor ziemlich genau 100 Jahren einen schönen Essay darüber geschrieben, über das Geheimnis in der Gesellschaft, wo er eben sagt, es ist wichtig, dass bestimmte Leute nur bestimmte Sachen über einen wissen und das auch in entsprechenden Kontexten bleibt. Also ne, Gossiping, Gerüchte über Leute verbreiten, ist hoch verregelt, ne, sozusagen sozial. Und diese Geheimnisse, dass eben nicht jeder alles über einen weiß, machen eben auch erst Unterschiede und gesellschaftliche Differenzierung möglich. Das heißt, man spielt verschiedene Rollen in verschiedenen Kontexten, das heißt eben nur verschiedene Leute wissen andere Sachen über mich. Ja, die Daten sollen in dem Kontext bleiben, in dem sie sind. So, hier kommt dann sozusagen Identitätsmanagement ins Spiel und bei diesen ganzen Tools für Identitätsmanagement vor allem diesen Standards, die jetzt so aufkommen und sich gerade durchsetzen, OpenID und sowas, da wird es stark darauf ankommen, wie das technische Design aussieht und wie die auch so in der breiten Masse dann genutzt werden. Ob es in Zukunft noch möglich ist, bestimmte Rollen in bestimmten Kontexten zu spielen, ohne dass gleich alle Welt davon erfährt, oder ob eben das nicht mehr geht. Und sozusagen alles, was man im Netz tut, komplett für alle sichtbar ist. Ne? Ja, es gibt auch so vielleicht noch kurz lustige Entwicklungen, wo ich mich frage, wie kommen Leute auf sowas? So Grassroots-Microformats-Sachen wie H-Card zum Beispiel, da kann man dann irgendwie, ne, Bob kann dann irgendwie so eine H-Card auf so einer Webseite einbauen und kann dann so über Meta-Informationen sagen, hier, das ist meine Telefonnummer, das ist meine Adresse, das ist meine Blog-URL, das ist meine Mail-Adresse und vielleicht demnächst noch meine OpenID-URI. Ich frage mich immer, was soll das? Das macht es nur einfacher für die Spammer. Die können dann nicht nur Mailadressen harvesten, sondern auch noch dazu, welche Telefonnummer hat der Typ und welches ist seine Firma. Na gut. Interessanter wird es sozusagen, das kann ja jeder machen, wie er will. Interessanter wird es, wenn man das mit anderen Leuten macht. Ne? Wenn man über einen Hyperlink noch Metainformationen einbindet und was darüber aussagt, wie diese Beziehung zu der Person ist. Ne? Also wenn Alice zum Beispiel einen Link auf Bob setzt und da noch die Meta-Information Sweetheart reintut, dann heißt das, Alice und Bob sind ein Paar. Kann man dann auch automatisch scannen, es gibt Suchmaschinen dafür und so. Wer es mag, ich würde mir zumindest wünschen, dass sie Bob vorher fragt, bevor sie es macht. Und das Problem ist natürlich, wenn Eve jetzt so ein Ding auf Bobs Webseite linkt, ne? Für die, die es nicht sehen können, da steht jetzt statt Sweetheart Affair. Ja, also ich möchte da nicht in Bobs Situation sein. Also das sind so diese Mikroformate, die finde ich irgendwie ganz, ganz witzig, aber offenbar ohne viel Nachdenken gemacht bisher. Interessanter und relevanter werden die Intermediäre natürlich, die großen Plattformen, die sowas anbieten. Ne? Der Katalog der Geschäftsmoden der 30 letzten Jahre. Oder andere Sachen, die ist ja auch immer sehr gemein, einen da quasi dazu zwingen, sich anzumelden. Das ist mein StudiVZ-Profil. Ich habe keine Freunde. Das ist sozusagen die eine Version, die großen Plattformen, die halt so Netzwerke basteln und alle Leute ermuntern, diese Beziehungsdaten da reinzuschmeißen und andere. Die anderen, und die werden in nächster Zeit wichtiger werden, die sind in Deutschland noch nicht so ganz groß debattiert leider, werden Vertrauensprovider oder wirkliche Identitätsprovider im engeren Sinne, die sozusagen gegenüber anderen Seiten zertifizieren, dass ich der bin, als der ich mich ausgebe. iNames ist ein so ein Standard, Yahoo macht das mit diesem Browser-Based Authentication, Google Accounts und eben ganz groß am Durchstarten jetzt OpenID. Wer das noch nicht kennt, also OpenID ist so ein Ding, da kann ich mich bei einem Blog oder so, wenn ich da einen Kommentar reinschreiben will, anmelden mit meiner OpenID-URI, das ist im Prinzip wie eine URL aufgebaut und werde dann erstmal weitergeleitet zu meinem ID-Provider und muss mich da dann mit einem Passwort einloggen und sagen, ja, ich bin das und dann zertifiziert der sozusagen der Blogseite, ja, das ist der Ralf Bentrath, der ist echt. Und dann kann ich meinen Kommentar schreiben. Das verhindert sozusagen, dass Leute unter meinem Namen Kommentare abgeben können. Das Problem ist, ich habe mich da mal angemeldet vor kurzem, habe so ein paar Seiten mal mir angeschaut, mich registriert. Das ist jetzt hier VeriSign, die das auch anbieten. Die schneiden dann einfach für jeden Anmeldevorgang auf irgendeiner Webseite direkt mit. So, wann hat er sich wo angemeldet? Also das ist sozusagen Vorratsdatenspeicherung selbst gemacht. Soweit geht die EU-Richtlinie noch nicht, ne? Will man das? Vertraut man denen? Ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Überblick, wie ich in der Zeit liege. Ganz schnell weiter. Es gibt daher eben schon seit kurzem so eine Kampagne noch nicht, aber so eine Initiative OpenID Nein Danke, die inzwischen bei openidgermany.de und so auch schon zu interessanten Diskussionen führt. Die spannende Frage ist natürlich immer, was macht der große Elefant im Raum? die haben sich da wirklich ein paar Gedanken gemacht. Die haben so ein ähnliches System entwickelt, das ist bei Vista jetzt schon eingebaut. Demnächst gibt es auch, es gibt für Windows XP auch so ein Ding, um das da einzubauen und so. Aber die haben sich interessanterweise ein paar mehr Gedanken gemacht als diese OpenID-Community. Die haben von Anfang an einfach aus ihren Fehlern bei Passport und solchen Sachen gelernt. Die haben sich überlegt, wie kriegen wir so ein System so gebastelt, dass ich bestimmte Informationen für bestimmte Anmeldevorgänge rausgebe und nicht alles auf eine Identität zurückführbar ist. Also wenn ich mich mit der Kreditkarte irgendwo anmelde, dann kriegen die nur meine Kreditkartennummer und sonst nichts. Wenn ich mich irgendwo als Mitglied eines Golfclubs anmelde, dann reicht ja manchmal auch nur die Information, ist Mitglied des Golfclubs, dann brauchen die nicht mal meinen Namen, ne? Oder ist über 18 oder so. Ja? Geht bei OpenID begrenzt, weil die Profile, soweit ich es verstanden habe, alle auf der gleichen URI basieren. Das ist immer wieder zurückaggregierbar. Aber können wir noch vielleicht in Ruhe dann später diskutieren. Ich will nur kurz das Microsoft-Ding eben vorstellen noch. Also die haben sich schon ein paar Gedanken gemacht und die haben es auch so gebastelt, dass nicht unbedingt immer der ID-Provider mitkriegt, wo ich mich überhaupt anmelde. Ne? Also der schickt mir dann zwar so ein signiertes Token, wo drin steht, ja, das ist der und der oder der ist über 18 oder der ist Mitglied in dem und dem Verein oder gehört der und der Firma an oder hat eine Bahncard 50 oder sowas. Und das Ding kann ich dann weiterleiten an die Seite, wo ich mich anmelden will, aber Microsoft oder beziehungsweise mein ID-Provider kriegt davon erstmal gar nichts mit. Das ist noch nicht 100% ausgereift, das hängt bei ein paar Sachen da sehr stark davon ab, wie es genau implementiert gibt, da gibt es so verschiedene Modi und so. Aber fand ich interessant, einfach ein großer, böser Monopolist, der ein paar Jahre lang echte Datenschutzscheiße gebaut hat, der wirklich sich hingesetzt hat und überlegt hat und einiges gelernt hat.
Nach der Blogger-Prügel.
Ja, nicht nur Blogger, es war schon längst vor den Bloggern, also schon in den 90ern wurden die ja böse verprügelt für Passport und so. Die haben sich echt einen Kopf gemacht. Ne? Und OpenID ist einfach so gewachsen aus der Blogger-Szene, so, wir machen das mal, ist ja nur für Blog-Kommentare, inzwischen wird es überall benutzt. Auch für Sachen, die viel sicherheitskritischer sind als Blog-Kommentare und diese ganze Diskussion also, oder Reflexion darüber, was passiert da mit den Daten, wer kann da wen tracken und so, die ist da nie geführt worden. Führt alles wieder zurück auf die Frage, wem vertraust du? Ne? Also vertraue ich meinem ID-Provider und wenn nicht, wie sorge ich dafür, dass er möglichst wenig Informationen kriegt? Ganz kurz noch, ich hatte es ja schon angedroht, was hat denn der Staat eigentlich damit zu tun? Die Grundlage von Identifikationssystem ist immer, dass man einen eindeutigen Bezeichner hat für eine Person. In der Regel sind das Namen, ne? Oder Name in Verbindung mit Geburtsdatum, Geburtsort oder sowas. Oder eben im Web dann URLs oder sowas. Das war früher überhaupt nicht verregelt. Es gibt erst seit dem 16. Jahrhundert gab es damals die ersten Gesetze in Mitteleuropa, die festgeschrieben haben, dass Leute nicht im Laufe ihres Lebens ihren Namen ändern dürfen. So, ne? Das ist einfach erstmal die Grundlage von solchen Sachen. Und damit war es eben überhaupt erst möglich, Steuerregister, Kirchenregister, sonst was, Bevölkerungsregister zu führen und so Zeugs. Ne? Wenn einfach die Namen konstant bleiben. Um klarzumachen, welcher Name gehört zu welcher Person, das war früher so ein bisschen mühsam. Da gab es dann irgendwie so Brief und Siegel und so Geschichten. Da gibt es natürlich heute modernere Möglichkeiten. Der Computer hat das sozusagen in Nummern übersetzt. Ne? Also aus Namen werden Nummern. Und da kommen wir wieder zurück auf Herrn Bentham, der hatte nämlich damals auch die lustige Idee, dass man doch einfach jedem Bürger eine Seriennummer in den Arm tätowiert. Naja, ich meine, das macht es einfacher. Ne? Das Problem ist natürlich, dass diese Seriennummer nicht übertragen wird, also dieses Tattoo, wenn ich online gehe, das dann auch interoperabel zu machen. Interessanterweise soll man in dem Kontext auch eine zertifiziert, also staatlich zertifizierte E-Mail-Adresse bekommen, damit man eine ladungsfähige Anschrift im Netz hat. Ja, da müssen sich immer die Pfändungsbescheide oder Strafbefehle oder sowas irgendwie per Post schicken. Das ist ja viel zu mühsam. Wer soll diese E-Mail-Adresse betreiben? Das macht wahrscheinlich nicht die kleine Meldebehörde im Dorf um die Ecke oder so, sondern das steht ja in dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, also im Gesetzentwurf schon drin. Die ganzen Mail-Anbieter, also auch GMX und so weiter, sollen ja da auch schon verpflichtet werden, wenn man sich einen kostenlosen E-Mail-Account einrichtet, dass man irgendwie sich ausweist. Und das geht natürlich dann mit diesem E-Ausweis sehr schön. Zum Thema Vorratsdatenspeicherung und was das alles damit zu tun hat, gibt es ja morgen noch einen Workshop, seid ihr natürlich eingeladen. Also sozusagen aus meiner Sicht so die Zukunft könnte dann so aussehen, ne? Dass man, bevor man ins Netz geht, man sich schon mal irgendwie ausweisen muss. Und das eindeutig und mit staatlicher Kontrolle zur Not. In China wird das gerade vorgemacht. Die haben jetzt gerade so einen Plan entwickelt, dass man nicht mehr online gehen kann, ohne sich mit seiner staatlichen, die haben so eine Art Seriennummer für jeden Bürger auszuweisen. Also Fazit, was hat Social Software mit dem Thema The Right to be Let Alone zu tun. Passt das irgendwie zusammen oder ist das ein kompletter Widerspruch? Natürlich nicht, sondern es geht darum, informationelle Selbstbestimmung heißt, man kontrolliert selber, wann man alleine ist, ne? Beziehungsweise wer was über dich weiß und was er damit machen darf. Und die Diskussion, glaube ich, die wir irgendwie mal führen müssen in diesem ganzen Identity-Kontext oder auch Web 2.0-Kontext generell, also ich mir zumindest hier auch wünschen würde gleich, wäre sozusagen, wenn man so eine Matrix aufmacht, wann ist man sichtbar, wann ist man unsichtbar und wann ist das sozusagen eine Belohnung und wann ist es eine Strafe? Wie passt das so da rein und wie, ne? Also sozusagen, wenn ich sichtbar bin und das als Belohnung empfinde, kriege ich halt Aufmerksamkeit, werde berühmt und zu coolen Konferenzen eingeladen und so. Die Belohnung für Unsichtbarkeit ist sozusagen, man lässt mich in Ruhe, ich bin nicht überwachbar und so. Es kann natürlich auch eine Strafe sein, wenn man sichtbar ist, weil dann stehe ich sozusagen am elektronischen Pranger. So Fälle gab es ja auch schon. Ich weiß nicht, letztes Jahr oder sowas ist in Korea mal eine Frau fotografiert worden, weil ich glaube, ihr Hund irgendwo hingekackt hat oder sowas. Und sie hat es nicht weggemacht, weil sie irgendwie in Eile war und eine U-Bahn kriegen wollte oder sowas. Irgendjemand hat es mit der Handykamera gefilmt, hat es ins Netz gestellt. Das hat die Runde durch die ganzen Blogs gemacht. Leute haben dann irgendwann rausgekriegt, ah, das ist ja die und die, haben noch den Namen dazu veröffentlicht und die ist ihren Job losgeworden. Und das ist irgendwie sozusagen in Korea jetzt komplett geschämt. Das ist sozusagen dann die dunkle Seite der 15 Seconds of Fame. Also sozusagen, ne, wo passt hier Identitätsmanagement rein? Wie kann man das so bauen, dass man zumindest die beiden Belohnungsecken sich noch aussuchen kann, mehr oder weniger, und das auch frei entscheiden kann und dass die beiden Strafecken möglichst klein bleiben. Ja, und wir hatten das ja vorhin schon bei der Frage Etikette und sowas, die Diskussion über gesellschaftliche Normen, was sozusagen die soziale Erwartung von Gerüchten und solchen Sachen fürs Netz, die hat eben gerade erst begonnen. Das Problem ist eben, dass die Techniken, die sowas dann prägen werden und bestimmte Sachen möglich machen oder nicht, dass sie jetzt entwickelt werden. Aber die Wertediskussion eigentlich hinterherhinkt, die müsste aber eigentlich vorher kommen. Und das eben nochmal kurz als Abschlussstatement. Und das war's von meiner Seite erstmal. Danke.
Kurze Frage an die Technik, kann man das Saallicht ein bisschen anmachen? Vielleicht noch ein bisschen mehr, sodass die Leute auch nicht direkt einschlafen und dass wir die von hier aus sehen können. Und wenn du mir das Handmikro noch kurz einschaltest. So, ich höre immer noch nichts. Mikrofon, ja, wunderbar. Erstmal danke, dass ihr noch so zahlreich da geblieben seid. Ich denke, das waren zwei sehr spannende und interessante Vorträge mit verschiedenen Blickwinkeln auf ein Thema, von dem ich auch denke, dass es in der nächsten Zeit in der nächsten Zeit an Bedeutung gewinnen wird. Vorhin gab es die ersten Fragen oder Diskussionsanrisse. Dann würde ich jetzt nochmal in die Runde fragen, gibt es konkrete Fragen? Sonst fangen wir an, hier oben mal ein bisschen zu reden und ihr müsst dann intervenieren. Aber uns wäre, glaube ich, lieber, wenn von euch direkt mal Impulse kämen. Ja, wunderbar. Achso, magst du dich kurz vorstellen auch?
Geht auch an.
Hallo. Anonym geht es natürlich auch, wie du magst.
Ja, also muss nicht sein. Hallo, mein Name ist Thomas Freudenberg und wir sind ja aus eigenem Anlass da. Wir haben also in letzter Zeit auch ein bisschen was mit OpenID gemacht. Insofern da keine Lanze drüber brechen, aber ich denke mal, dass vielleicht ein wichtiger Standpunkt, zumindest das so aus unserer Sicht, der Punkt ist, per se ist es mal nicht schlecht, glaube ich, dass man transparent sich im Netz bewegt. Das, was eher immer schlecht ist, ist, dass die Technik für negative Dinge ausgelegt wird. Das heißt also, wenn es keine Leute geben würde, die spammen, wenn es keine Leute geben würde, die irgendwas Negatives damit ausführen wollen, wäre es ja per se mal eigentlich gut, wenn wir alle mit einer Identität durchs Netz marschieren, uns da alle kennen würden und sozusagen auch dadurch die Qualität von Suchanfragen, von Ergebnissen, von Informationen bewerten können. Schlecht wird das Ganze ja nur dann, wenn irgendeiner das versucht, für sich negativ auszuleiten, uns mit Werbung voll zu schmeißen und so weiter und so fort. Ich denke mal, dass also aus unserer Sicht zumindest, ist der wesentliche Aspekt dabei, dass der Provider, der vielleicht in Zukunft für die ID da ist, und ich glaube, dabei ist es egal, ob das Cardspace ist, ob das iNames ist, ob das OpenID ist, einfach, dass der versucht, Sorge dafür zu tragen, dass die Daten, na, wenn man das heute noch im Datenschutz sagen würde, bei uns praktisch nicht veröffentlicht wird, oder dass halt da Mechanismen gefunden werden, diese Daten lediglich für den User zugänglich zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach nur gebraucht werden würde dabei. Also insofern ist, glaube ich, iNames oder Cardspace oder OpenID nicht per se mal die bessere oder die schlechtere Technik, sondern es ist eher immer nur die Anwendungsfrage beim Provider dann am Ende, denke ich.
Kurz eine Antwort. Die Dinger sind schon technisch unterschiedlich gestrickt. Also wenn ich mich über OpenID irgendwo anmelde, kriegt mein ID-Provider immer mit, was ich gerade tue, also wo ich mich gerade einlogge. Das ist bei Cardspace nicht so, zumindest nicht zwingend. Da gibt es verschiedene Varianten, das zu machen. Insofern würde ich im Prinzip immer sagen, die datenschutzfreundlichere Technologie, und das heißt immer die datensparsamere, ist die bessere. So. Also ich will jetzt keine Werbung für Microsoft machen. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Optionen, das zu implementieren. Das ist auch noch ein bisschen unklar, weil es noch keine wirklichen Use Cases gibt. Also Otto Versand hat, glaube ich, jetzt als erster angefangen, das zu nutzen. Aber zumindest ist es prinzipiell so gebaut, dass man es auch datenschutzfreundlicher nutzen kann. Und das geht bei OpenID eben nicht.
Da würde ich aber einfach gerne mal widersprechen. Also das ginge schon, das hat bloß bisher noch keiner gemacht. Also ich könnte theoretisch einen Teil des Identitätsproviders in den Browser integrieren. Das ist ja letzten Endes die Funktionalität, die im Cardspace auch so durchgeführt wird. Dass praktisch das Providing der Identität aufgeteilt wird zwischen dem eigentlichen Identitätsprovider und dem, was sozusagen im Browser vorrätig beziehungsweise in der Cardspace-Implementierung vorrätig gehalten wird. Das könnte man bei OpenID im Prinzip auch machen.
Microsoft und die OpenID-Leute reden ja auch jetzt miteinander, weil das Phishing-Problem stand ja auch im Raum. Und dann hat der Microsoft-Software-Architekt da einen Vorschlag gemacht und dann haben sich die Kollegen getroffen. Das Problem ist halt, die Sachen sind massivst im Fluss. Die haben sich im Ende Februar 2007 getroffen. Ja, also da muss ich ja sogar jetzt mal im Sinne von Ralf sprechen. Die Technologie treibt uns an nach vorne und die Diskussion, die eventuell vorher stattfinden sollte, findet nicht statt. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Die Menschen wollen spielen, so wie sie hier sitzen sowieso. Und die Firmen wollen, müssen Geld verdienen. Und dann wird es da beliebig hässlich oder eigenverantwortlich. Und mit dieser Eigenverantwortung, das haben wir heute schon mal diskutiert, es wurde beklagt, die fehlende Medienkompetenz. Das ist natürlich ein Riesenthema. Und da habe ich bis heute auch keine Antworten gehört, wer sich denn jetzt mal der Medienkompetenz annimmt. Das weist halt noch jeder so ein wenig von sich.
Okay, jetzt gibt es noch eine Wortmeldung von Jan.
Ja, eine Frage, Jan Schmidt, Bamberg. Bisher, wenn ich das OpenID und die Sachen, die ihr vorgestellt habt, richtig verstehe, geht es zurzeit ja hauptsächlich darum, die eigene Identität über verschiedene Situationen oder in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Rollen sozusagen einheitlich abzubilden. Seht ihr irgendwelche Dinge am Horizont oder die es jetzt schon gibt, die so den zeitlichen Aspekt von Identität abbilden? Also wir haben da vor oben steht StudiVZ. Also wenn wir das Ganze mal uns 15 Jahre in die Zukunft denken, besteht möglicherweise ein Bedarf daran, dass Dinge, die ich jetzt im Moment tue, vielleicht in 5 Jahren eben nicht mehr mit meiner Identität verbunden werden. Seien es die StudiVZ-Gruppen, seien es die Tagebucheinträge in meinem Blog, sei es irgendwelche anderen Dinge, die ich mal gemacht habe. Also dieser zeitliche Aspekt, die Persistenz, glaube ich, nennt es Dana Boyd, von dem, was ich im Internet gemacht habe, spielt ja auch eine Rolle in dem, was sozusagen von mir sichtbar ist im Netz.
Angemacht habe, hätte ich dann als Reif 1.0 getaggt und heute mache ich es als Reif 2.0.
Ja, oder ein Verfallsdatum oder irgendwas, dass irgendwann die Dinge, wenn ich sie nicht aktualisiere und sage, das gilt immer noch, dass die irgendwann sozusagen rausfaden und verschwinden.
Das ist ein Riesenproblem, das ist Vergessen.
Ja,
das ist das Internet, das Vergessen lernt.
Also technisch sehe ich die Sachen jetzt noch nicht in den Specs. Gebracht habe ich es natürlich. ganz am Anfang, wie ist das mit Rewind Bottom im digitalen Leben? Was wir jetzt hier als kleine Diplomarbeit machen, hat on top räumlich-zeitliches Schließen. Genau darum geht es, weil man ja aus der Soziologie weiß, dass in gewissen Lebensphasen die Identität erst gefunden werden muss. Später ist man eventuell stabiler oder dann auch nicht. Aber das sehe ich jetzt, soweit ich die Specs gesehen habe, noch nicht.
Ich würde prinzipiell immer davon ausgehen, dass wenn ich mich im Netz irgendwie identifizierbar bewege, äußere, irgendwas mache, dass das auch in 50 Jahren noch da ist. Einfach so als Vorsichtsmaßnahme. Ne, so. Und vielleicht dann kurz noch hier im Anschluss anschließend an die Bemerkung, dass man im Endeffekt ja immer den ID-Providern trauen muss. Und dass man, also die Argumente kommen dann auch immer. Die Frage ist, kann man dem immer trauen? Also was macht so ein ID-Provider, wenn er plötzlich neues Geld braucht? Ne, dann lässt er sich halt irgendwie kaufen und mal gucken, wo die Daten dann so hinwandern. Viele von den ID-Providern, zumindest im Moment von OpenID, sitzen in den USA. Die haben kein Datenschutzgesetz für sowas. Und wenn dann ein Staatsanwalt vor der Tür steht, werden die auf jeden Fall meine Daten rausrücken im Zweifelsfall. Ne? Also das ist mir immer noch lieber, wenn die Daten gar nicht erst anfallen. Und man weiß einfach vorher nicht, ob die nicht in 10 Jahren mal für irgendwelchen Unsinn benutzt werden. Ne? Also vielleicht ganz kurz ein schönes, drastisches Beispiel. Hat jetzt vielleicht also von einer so drastisch wie das ist, ist es vielleicht ein bisschen unangemessen in dem Kontext, aber macht es einfach deutlich, dass man nie vorher abschätzen kann, wofür Daten, die irgendwo mal gesammelt werden, missbraucht werden können. Es gab in den 30ern in den Niederlanden relativ umfassende Bevölkerungsregister, die sie da mal angelegt haben. Irgendwie erstmal zu einem relativ harmlosen Zweck, ich weiß gar nicht genau, Steuern oder so Geschichten.